Hallo. Ich habe mir schon gedacht, irgendwie wegen Intro-Jingle, die Tradition habe ich ja irgendwie gebrochen. Und Tradition muss man ja leben und auch wirklich durchziehen, sonst gehen sie irgendwann verloren. Aber der Song ist mir irgendwie eingefallen, weil ich dachte mir schon, ich eröffne den Podcast heute mit einem Hallo. Es gab ja dieses tolle Lied von den Ärzten. Mal kurz Kaffee. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich, du bist die Einzige für mich, die anderen finde ich alle doof, deswegen mach ich dir den Hof. Da gab's ja dazu das Musikvideo und ich war total geflasht, weil das habe ich das erste Mal gesehen bei einem Kumpel, der eben Viva, MTV und so weiter hatte. Also eigentlich, glaube ich, hatten das alle, nur wir hatten das nicht. Und da ist ja sind die Ärzte praktisch mit einer oder haben gegen eine 3D-animierte Lara Croft gekämpft in dem Musikvideo. Also das war super aufwendig gemacht. Das hat mich so weggeblasen. Das war total cool. Also Lara Croft war ja da wirklich überall damals, auch in Autowerbung und so weiter. Die wurde schon auch, also in dem Musikvideo war sie ziemlich cool dargestellt, aber die wurde schon auch krass sexualisiert. Und ich weiß, dass der Toby Gard, heißt er, glaube ich, das ist ja der damals bei Core Design, der Designer von Tomb Raider und der auch ja Erschaffer von Lara, war da ja gar nicht glücklich drüber. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, weil praktisch sein Baby, also Tomb Raider, so praktisch kommerziell ausgeschlachtet wurde. Das war gar nicht so sein Ding und wie sie halt dargestellt wurde in der Öffentlichkeit, hat ihm nicht so getaugt. Und er hat ja dann mit einem der Hauptentwickler, dem Paul Hughes, weiß nicht, wie man den ausspricht, sorry, Core Design eben verlassen. Ich glaube sogar noch vor dem Start zu der Entwicklung von Tomb Raider 2. Und ich weiß sogar auch noch, oder ich meine, in einem Interview gelesen zu haben, dass er eigentlich nur hätte die Zeit dort bei Core Design aussitzen müssen, um praktisch mitbeteiligt zu werden an dem Erfolg von Tomb Raider 2. Und selbst darauf hat er dann verzichtet und ist eben mit einem der Chefentwickler, also Programmierer, gegangen. Und ich meine, Core Design war damals schon unter Eidos. Ich weiß nicht, ob Eidos Core Design da schon übernommen hatte. Ich glaube schon. Auf jeden Fall, der Publisher war ja Eidos und hat dann sozusagen auf dieses ganze Geld und den ganzen Fame verzichtet und hat dann sein eigenes Studio gegründet und ein anderes Spiel gemacht, das leider, wo ich den Namen nicht weiß und ich glaube, das spricht schon Bände, das war nicht so super erfolgreich. Aber ist irgendwie ganz interessant, weil Lara Croft war ja wirklich auch, ich glaube, das war die erste Videospielfigur vielleicht. Ja gut, vielleicht nicht die erste, Mario, glaube ich, war davor. Aber auf jeden Fall, sage ich mal, Lara Croft war auch mein Elternbegriff. Also mein Vater dann sowieso, der hatte die Spiele ja dann gespielt, ich glaube Tomb Raider 3, dann hat er gespielt und glaube auch das unsägliche Fünfer, was so krass verbuggt war, Angel of Darkness, glaube ich, war das dann. Genau, das Vierer war Last Revelation, das was in diesem, so in Ägypten, glaube ich, gespielt hat. Das war auf jeden Fall so ein Pyramidenthema. Aber selbst meine Mutter, die ja mit Videospielen gar nichts am Hut hatte, war Lara Croft oder ist Lara Croft ein Begriff, ja. Die war ja wirklich, wie gesagt, überall omnipräsent. Ganz, ganz witzig. Ich hatte dazu übrigens einen Gedanken zu diesem ganzen, ja, Computerkram allgemein. Wir denken ja jetzt durch KI und so, werden Roboter die Welt jetzt eventuell übernehmen oder zumindest wird das so kolportiert oder in den Raum gestellt. Was ist denn, wenn wir die Herrschaft verlieren über die Technik und diese Gedankenexperimente, die ja schon auch in der Popkultur ausgeschlachtet wurden bis zum geht nicht mehr? Aber was ist denn, wenn es ganz anders kommt, wenn tatsächlich die Technik komplett verloren geht und unsere ganze Wissenschaft oder Computerwissenschaften und wie man Chips designt? Sagen wir mal, ich meine, das ist ja im Laufe der Menschheit immer wieder passiert, dass irgendwelche Technologien verschollen gehen oder neu entdeckt werden. Also ich glaube, Bibliothek von Alexandria ist ja ein ganz gutes Beispiel. Die ist ja fast vollständig abgebrannt und da war ja wohl, ja, ich sag mal, das komplette Wissen zumindest, jetzt wird es schwierig, also hundertprozentig auch, ja, fernöstliches, was wir als fernöstlich oder östliches, geografisch gesehen, von Deutschland, Mittlerer Osten, glaube ich, könnte man sagen. Dieses ganze Wissen, was die angehäuft hatten, ist ja praktisch verschwunden oder nicht verschwunden. Aber zumindest die Aufzeichnungen darüber sind ja verloren gegangen dadurch. Ich muss noch mal schauen, was sozusagen die Bibliothek von Alexandria alles mit eingeschlossen hat. Das Wissen aus welchem Kulturraum, das würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, das war ja eine ganze Menge. Und ja, was ist denn, wenn tatsächlich dieses ganze Computerwissen, also die ganze Informatik, die ja auch noch recht jung ist, wieder verloren geht? Und auch die ganze Technik, also auch Telekommunikation, ich sage jetzt mal über Handys. Oder irgendwie ist ein Meteorit, stürzt auf die Erde oder Vulkanausbrüche und der Himmel verdunkelt sich über hunderte von Jahren. Okay, ich glaube, dann wäre es auch mit der Menschheit vorbei, oder? Aber sagen wir mal, so ein kleiner Teil an Menschen überlebt und wir fallen wieder zurück in so eine Art Eisenzeit oder so. Dann graben irgendwann mal, also jetzt komme ich auch mal zu meinem Punkt. Sorry. Dann graben irgendwann mal in tausenden von Jahren Leute diesen ganzen Elektroschrott aus, die ganzen iPhones und irgendwie auch mein Laptop und finden diesen Podcast hier und finden diese ganzen Videospiele und reverse-engineeren das dann in Museen und dann fragen die sich, was zum Teufel haben die da eigentlich gemacht die ganze Zeit? was war denn da los in dieser, ja, vor tausenden von Jahren? Was zum Teufel machen die eigentlich? Ich stelle mir das irgendwie so geil vor. Da werden so irgendwie alte Festplatten wieder zum Laufen gebracht. Ja gut, okay, ich glaube nicht, dass magnetisierte Festplatten tausende, wie lang halten SSDs? Ja, ich glaube, das wäre dann tatsächlich alles im Arsch. Aber sagen wir mal M-Disks. Ich glaube, M-Disks wird ja so, also diese Blu-Rays, die irgendwie, da wird immer geworben, ja, da wird in Stein reingebrannt, in eine steinartige Schicht. Ich weiß nicht, ob das nur Marketing ist oder, also ich habe keine Ahnung, wie das tatsächlich funktioniert. Muss ich mal gucken. Aber es scheint tatsächlich lange haltbar zu sein. Ich glaube, tausende von Jahren nicht. Es wird manchmal gesagt, ja, da kann tausende von Jahren halten, aber in der Realität sind es vielleicht hunderte von Jahren, was ja auch schon nicht schlecht ist. Anyway, aber sagen wir mal, es gibt irgendein Medium, das, ja, ich glaube, GitHub hat doch mal eine ganze Menge von Repositories eher auf so Mikrofilm oder so und dann irgendwo in der Arktis in so eine alte Mine verstaut. Da sind auch übrigens ein paar Repos von mir drinnen und nicht unbedingt die, wo ich sagen würde, oh, das, darauf hat die Nachwelt gewartet. Das ist ja wirklich der qualitativ hochwertige Code. Also das wurde ja auch irgendwie ein bisschen random ausgewählt, oder? Welche Repositories da drin sind. Da ist mein erstes OpenGL-Projekt drin, das ich ja auch auf Patreon geteilt habe, wo man eben so mit MD2 Quake Models rumlaufen kann und eigentlich nicht viel mehr passiert. Und eine richtig janky Collision Detection, wo man in den anderen Models drin hängen bleiben kann und je nach System auch durchglitschen kann und so. Ja, dann finden die Leute in tausenden von Jahren den ganzen Kram. Das ist dann schon da, also da, ich sag mal so, da haben die Archäologen, die Forensiker haben dann wirklich einiges zu tun, das aufzuarbeiten. Diesen ganzen, Millionen von Petabytes, die schon irgendwie ins Netz gepustet wurden. Wie viel Megabyte oder Petabyte, Terabyte umfasst eigentlich das ganze Internet? Kann man das sagen? Wahrscheinlich lässt sich das schon irgendwie rausfinden. Aber da müsste man ja alle Datacenters sozusagen mal fragen, wie viel von eurer Kapazität ist denn gerade genutzt? Ja, und dazu kommen noch die ganzen, müsste man irgendwie einen Durchschnitt finden, wie viel sozusagen Daten der Durchschnittsdeutsche so gespeichert hat oder halt natürlich der Durchschnittsmensch auf der Welt. Vielleicht gibt es da sogar einen Unterschied. So der Durchschnittsdeutsche hat irgendwie 5 Terabyte pro Haushalt. Und der Durchschnittsamerikaner hat irgendwie, ich weiß nicht, 8 Terabyte pro Haushalt. Und der Durchschnittsfranzose ist noch kultivierter, hat irgendwie 1 Terabyte und hat das meiste handschriftlich auf Pergament oder irgendwie so. und mit Tinte geschrieben. Das wäre doch mal interessant, also ob so eine Statistik gibt. Es gibt ja eigentlich zu allen eine Statistik. Zumindest wenn man Fußball schaut, ist ja immer so, wo die Moderatoren das auch immer hergraben. So, ja, ich weiß nicht, ich nehme jetzt mal irgendwie einen Fußballer, weil ich über den gerade eben über den Wechsel oder seinen Antritt bei Newcastle gelesen habe. Nick heißt der, glaube ich, Woltemade, oder? Kam von Stuttgart. Spieler, der für 70 Millionen Pfund, kann es sein, nach Newcastle gewechselt ist und bis vor 10 Monaten irgendwie einen Marktwert von 6 Millionen US-Dollar oder was weiß ich nicht hatte. Oder Euro, keine Ahnung. Wenn man den dann spielen sieht, dann sagen die Moderatoren, ja, hier sieht man, Woltemade hat irgendwie in den letzten 10 Spielen so und so viel Schritte gemacht, so und so viel Kilometer zurückgelegt und seine Ballkontakte finden häufig am meisten Ballkontakte zwischen der 60. und 70. Minute und sein rechter Fuß berührt die Außenlinie, die rechte Außenlinie vom gegnerischen Tor im Schnitt 10 Mal. Er ist ja nicht so, der Woltemade ist ja gar nicht so der klassische, das ist ganz interessant, finde ich, weil er ist nicht so der klassische, was ist da eigentlich für eine Position? Forward halt einfach auf Englisch, oder? Er ist nicht so der klassische Mittelstürmer. Der lässt sich ja oft so schon recht weit zurückfallen und ist eher derjenige, der so auch das Spiel ohne Ball ganz gut kann. Das heißt, er zieht ja Spieler auf sich, schafft dadurch Räume und gibt anderen dann die Möglichkeit, so sich durchzusetzen oder gibt den anderen Räume und ist dann aber trotzdem immer präsent, wenn's wichtig ist. Der ist schon ein krasser Spieler, muss ich sagen. Ich habe den jetzt noch gar nicht so lange auf dem Schirm. Die Bayern wollten den doch, glaube ich, auch haben, ne? War das, wo es lange hieß, irgendwie Bayern will die? Bestimmt wollte Bayern. Bayern will alles haben. Bayern ist so ein schwarzes Loch. Sorry. Bin ja Bayern-Fan, aber... Oh. Ein bisschen Kaffee. Anyway, auf was wollte ich raus? Ich wollte darauf raus, dass über jeden Spieler solche Statistiken existieren. Das ist wirklich abgefahren. Und das sind ja auch das sind ja nicht Daten, die jetzt jeder Moderator immer in seinem Kopf trägt. Die Moderatoren wissen natürlich schon eine ganze Menge, aber und die bereiten sich halt wahrscheinlich darauf vor dann und konsultieren dann sicher irgendeine Datenbank. Ne? Diese Datenbank alleine muss ja schon, ja, wie viele gibt es irgendwie in der Bundesliga, wie viele Teams gibt es, 20 oder so, 15? Nee, keine Ahnung, scheiße, kommt mein Fußballunwissen raus. Pro Mannschaft auf jeden Fall 11 Spieler mindestens, aber du hast ja dann Auswechselspieler und so weiter, sagen wir mal 25 Leute. Dann hast du mindestens schon 250 Spieler pro, also in der deutschen Liga. Kommt das hin? Nee, Schmarrn, mehr. Es sind ja, ich habe ja gesagt, 15, sagen wir mal 15 Mannschaften. Oh, jetzt kommt meine Mathe-Hardcore-Skills durch. Okay, 15 Mannschaften pro Mannschaft, 20 Spieler, 300 Spieler, aber dann nochmal 5 drauf, 50, 375 Spieler ungefähr. Hat es richtig gerechnet? Ganz kurz, Calculator. 15 mal 25, 375. Habe ich gesagt, oder? Geil. Boah, krass, darauf einen Kaffee, habe ich mir verdient. Okay, gut, Taschenrechner wieder weg. So, dann hast du ja, jeder spielt einmal gegen jeden und es gibt immer Hin- und Rückspiel pro Saison. Das heißt, du hast ja, warte mal kurz, wenn jeder gegen jeden spielt, das wäre dann der kleine Gauss. Das heißt, du hast 15 mal 14 geteilt durch 2. Aber in dem Fall kann man sich das geteilt durch 2 sparen, weil praktisch, wenn ich einen Graphen aufbaue von 15 Teams und jeder spielt gegen jeden, dann muss ich doch praktisch die Kanten 2-mal zählen. Also nicht wegen Hin- und Rückspiel. Ne? Das heißt, du hast 15 mal 14. So, jetzt hole ich mir den Taschenrechner. Was werden das? Jetzt nicht irgendwie, das bin ich ganz ehrlich. Das war jetzt genug Mathe. 15 mal 14. Fuck, ich drücke mal in die falsche Taste. 210, das heißt, du hast 210 Spiele pro Saison. Das heißt, du hast auch für jeden Spieler 210 mal 375 Statistiken. Das sind 78.750 Statistiken für alle Spieler, Hin- und Rückspiel, pro Saison. Und jetzt ist es ja nicht so, dass das ist praktisch also ein Datensatz. Und ein Datensatz hat praktisch, was ist da alles drin? Das wäre jetzt interessant, was da genau alles aufgezeichnet wird. Das sind auf jeden Fall Ballkontakte. Das sind zurückgelegte, also die Distanz. Damit haben wir schon zwei auf jeden Fall. Du hast Ballkontakte, zurückgelegte Distanz, Tore, Assists, dann ja Kopfbälle. Ach so, dann hast du noch, wie die Tore gemacht wurden. Das heißt, es ist so ein Baum, der sich da aufspannt. Das heißt, du hast pro Tor sozusagen wird auch nochmal unterteilt zwischen Links-, Rechtsfuß, Distanz, aus welcher Distanz das gemacht wurde, der gemacht wurde. War der Ball abgefälscht, war er nicht abgefälscht? Also das ist ein, sage ich mal, das ist ein Datensatz, der sich dann doch recht groß, der recht groß wird. Und da das halt ein Baum ist, ne, das wächst halt dann, sagen wir mal, das ist ein Binärbaum, was es nicht ist. Ja, das heißt, aus jedem Ast wachsen wieder zwei Äste raus. Dann hast du auf jeden Fall schon, bist du auf jeden Fall schon quadratisch unterwegs, was das Wachstum angeht. Also das ist auf jeden Fall eine quadratische Funktion, also in der Komplexität polynomial, genau. Und das Ganze dann, also für den Baum, ne? Der Baum wächst praktisch polynomial wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht jeder Zweig, aber sagen wir mal für auf Tore auf jeden Fall. Du hast ein Tor, ist das Tor praktisch, dann gibt es die Abzweigung, ist das Tor Kopf, Fuß, dann von Fuß nochmal zwei. Links, rechts, Fuß. Ich wollte schon sagen, dritter Fuß, vermanden. Pipi Kakamor, Humor. Und Distanz kommt ja dann auch nochmal dazu. Ja, die Distanz wäre dann aber von der Wertigkeit, also wo die Distanz auftaucht im Baum weiter oben. Ne? Also es würde erstmal Tor sein, dann Distanz und von Distanz geht es dann weg. Ja, und dann aber auch noch, entsteht das aus einer Standardsituation? Also ist es eine Ecke? Ist es ein Freistoß? Ist es von welcher Ecke? Und dann kommt immer noch dazu, wer der Assist war. Ja gut, das wäre dann wieder sozusagen von Assists. Also das wäre sozusagen ein Baum, theoretisch sogar könnte man den machen, der sozusagen gar nicht mal ein Baum, der, also es wäre gar kein richtiger Baum mehr, ne? Weil es würde dann sozusagen Äste geben, die zurückverweisen. Also es gibt dann links, ja sagen wir mal, es ist ein Baum, aber es gibt Referenzen zurück. Sozusagen Tor gemacht, Distanz, linker Fuß und wer war, dann würde ein Pointer sein zu irgendeinem Spieler, wer noch die Auflage gemacht hat. Und dann gibt es natürlich noch Elfmeter, ne? Genau. Also du hast 78.750 Datensätze und für jeden Datensatz sozusagen diesen quadratischen Baum. Was braucht man da an Speicher? Das wäre jetzt halt wichtig zu wissen, wie groß dieser Baum ist konkret und wie die Daten gespeichert werden. Also es hängt sehr stark davon ab, wie dieser Baum modelliert wird, um praktisch Daten vielleicht mehrmals nutzen zu können, ohne sie redundant abspeichern zu müssen. Man kann das Ganze natürlich dann wahrscheinlich recht gut komprimieren. LSI, was gibt es da, 77 oder so? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus, ehrlich gesagt, mit Kompression. Das wäre noch, das ist auch so ein blinder Fleck auf meiner Informatik-Landschaft, dass ich noch nicht so krass ergründet habe. Naja, ja, genau. Und sowas finden die dann in ein paar tausend Jahren und dann muss das Ganze praktisch erstmal, müssen die das alles, gibt es irgendwelche Archäologen, die ihr ganzes Leben damit verbringen, diese Fußballdatensätze zu evaluieren. Ist doch geil, oder? So, wie bin ich jetzt darauf gekommen? Ach so, dann habe ich noch gesagt, wie kann denn sowas passieren? Ja, zum Beispiel über Kriege, ne? Also über, ich glaube, ist die Bibliothek von Alexandria, ist die in Flammen aufgegangen durch einen Krieg oder war das irgendwie versehen, dass irgendwie der Bibliothekar in der Nacht irgendwie konnte nicht schlafen und hat nicht aufgepasst und hat seine Kerze fallen lassen? Das weiß ich jetzt leider nicht. Shit, meine Allgemeinbildung ist auch ein bisschen erodiert auch. Ich bin schon ein krasser Fachidiot geworden. Ich muss mal kurz meinen Pulli ausziehen. So viel Kaffee wird mir immer so warm. Und genau, aber sagen wir mal Kriege. Es ist durch einen Krieg entstanden. Und jetzt, finde ich, ist ein interessanter Gedanke, weil ich neulich einen guten Kumpel da hatte. Und wir haben über unter anderem Return to Castle Wolfenstein geredet. Oder ich sage jetzt Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein. Weiß nicht mehr genau, wie wir drauf kamen. Ja, weil ich das, kann ich gleich was dazu erzählen. Ich habe das eben neulich ausprobiert. Ich weiß nicht mehr warum. Irgendwie ist eine Fehlzündung, eine Synapse und hat mir dann gesagt, Michi, schau mal RTCWE an. Das habe ich nämlich damals nie wirklich gespielt. Ich weiß, als das rauskam, mein Nachbar, der hatte das dann. Also der hatte eh alles. Der hatte auch zuerst DSL, hatte immer den schnellsten Computer. Nee, ich hatte mal zeitweise, ganz kurz, glaube ich, einen besseren PC. Und den größeren Monitor. Ich hatte 19 Zoll, die anderen hatten alle 17 Zoll. Das war ziemlich episch bei LAN-Partys, muss ich sagen. Da weiß ich noch, da habe ich dann ganz gut gefrackt in Counter-Strike. Und dann hat eben mein Nachbar gemeint, ja, also, da hast du wohl einen Vorteil mit dem großen Monitor. Also dann natürlich auf den Monitor geschoben, nicht auf meinen Skill. Aber ich will zugeben, ich glaube, das hat schon was gebracht auch. Ne? Anyway, scheiße, wo wollte ich hin? Genau, dieses Spiel RTCW. Wir bleiben mal kurz bei meinem Nachbarn, der das dann hatte. Und ich weiß noch, dass das indiziert wurde. Und das ist echt ein ganz interessanter Fall. Das Originalspiel wurde indiziert, beziehungsweise das wusste schon der Hersteller, also Activision war der Publisher damals, zusammen mit id Software, glaube ich. Oder id Software, die haben nur ihr Okay gegeben, glaube ich, die Lizenz halt. Oder die Lizenz war schon bei Activision, ich weiß es nicht. Aber id Software hat auf jeden Fall das abgesegnet. Und Graham Matter Interactive war damals der Entwickler, der eigentliche, die das programmiert und genau hergestellt haben, das Spiel. Die wussten schon, verfassungsfeindliche Symbolik in Deutschland ist schwierig, also Hakenkreuze zum Beispiel, die müssen da raus, ja, das geht nicht. Und man kann, glaube ich, auch nicht direkt sagen, dass das im Dritten Reich gespielt hat. Also man durfte nicht irgendwie, es durfte die Nazi-Kultur oder so, wie sagt man dazu, durfte nicht explizit in Deutschland gezeigt werden. Das ist ja heute ein bisschen anders. In Filmen war ja schon immer eine Ausnahme, wenn man sagt, das ist praktisch aus kultureller Sicht irgendwie wertvoll oder wichtig, dann ist das alles wieder kein Thema. Aber Computerspiele sind davon ja lange Zeit ausgeschlossen worden. Das ist ja erst vor ein paar Jahren, dass tatsächlich Hakenkreuze in Videospielen gezeigt werden dürfen, aber eben auch nur, wenn es unter bestimmten Voraussetzungen, ja. Also das ist klar, wenn ich jetzt irgendwie eine verherrlichende Perspektive auf das Dritte Reich mit meinem Videospiel mache oder auch von mir aus mit einem Film, egal was es ist eigentlich, oder Schriften, dann ist das natürlich nicht erlaubt, dann ist es verboten, ja. Und bei Wolfenstein war das so, dass der Indizierungsgrund war dann am Ende eben, also es war so, das Spiel kommt raus in der Originalfassung und wurde dann indiziert. Also durfte nicht öffentlich beworben werden, konntest es nicht einfach in den Laden gehen und einfach kaufen. Dann war es so, und Indizierung übrigens heißt ja erstmal nicht, dass du es nicht mehr kaufen kannst. Also du durftest es noch aus dem Ausland explizit importieren, das ist okay für den Privatgebrauch. Du durftest dann aber nicht irgendwie, also gut, das war damals nicht so das Thema, aber du durftest es zum Beispiel nicht streamen. Das dürftest du heute sogar auch nicht, meines Wissens. Also du dürfst nicht, wenn du in Deutschland bist, einfach Return to Castle Wolfenstein streamen oder auf YouTube irgendwelche Videos darüber machen. Soweit ich weiß. Das Witzige ist, es ist sowieso interessant, welche Aufwände die Spielestudios unternommen haben in der Vergangenheit, um explizit für den deutschen Markt, es geht ja wirklich nur um den deutschen Markt, also Österreich ist ja okay mit diesem ganzen Kram, ja, zum Beispiel, oder die Schweiz, dass wirklich in Deutschland dafür, also für den deutschen Markt, die Spiele abgewandelt wurden. Das war ja bei Half-Life zum Beispiel auch so. Da wurden ja die ganzen Menschen ersetzt durch Roboter, glaube ich. Und Blut wurde durch so eine grüne Masse ersetzt, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist ja wirklich sehr aufwendig. Du musst ja extra Modelle bauen oder musst Texturen verändern und dann extra dafür ein Bild erstellen. Und du musst das Ganze ja auch nochmal testen, ja, dass du nicht irgendwie dabei irgendwas kaputt gemacht hast. Das ist ja wirklich interessant. Also es kostet richtig Geld, ja. da eine extra Version für anzufertigen für den deutschen Markt und dann eventuell auch die ganze Cover-Artwork. Gut, okay, das Cover-Artwork, glaube ich, ist sowieso pro Land, macht da jede Dependance des Publishers so ein bisschen ihr eigenes Ding, weil die Artworks sozusagen auf den kulturellen Zeitgeist zugeschnitten werden, einfach aus Marketinggründen. Aber dennoch, du musst ja trotzdem aus dem Handbuch irgendwie, musst du alles anpassen, ja. Also wenn du zum Beispiel das Handbuch hast und du nimmst da ein Template als Hintergrund, so leicht transparente oder halt kontrastarme Hintergründe von irgendwelchen Artworks und darauf hast du halt den Text. Klar, der Text wird für den jeweiligen Markt angepasst, die jeweilige Sprache, aber so der Hintergrund bleibt dann eigentlich gleich und wenn du da halt irgendwie einen Hakenkreuz drin hast, dann musst du es halt raus. Und da musst du ja Leute dran setzen und die sind dann schon, würde ich sagen, ja, je nachdem, ist halt schon Arbeit. Also es ist ja nicht automatisch alles passiert. Das Witzige an dem Spiel ist, dass eben Activision eine deutsche Fassung rausgebracht hat und eine Indizierung kann eigentlich nur stattfinden, zumindest ist es heute so, also sobald ein USK-Siegel drauf klebt, glaube ich, oder so FS, was war das damals, freiwillige Selbstkontrolle oder war das damals schon die USK? Ich glaube, heute ist es die BPJM, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Vielleicht war auch die BPJM zuerst und dann kam die USK oder FSK. Ich weiß es nicht mehr, Leute. Das ist alles so kompliziert hier. aber nichts für ungut. Ich finde es gut, dass es diese Stellen gibt, ganz ehrlich. Ich finde es, also zum Beispiel RTCW, Return to Castle Wolfenstein, es muss einfach kein Kind spielen. Das ist einfach, oder sollte kein Kind spielen, bin ich ganz ehrlich. Worauf wollte ich raus? Sorry. Naja, genau, auf jeden Fall gab es dann eine deutsche Fassung, wo diese ganze Symbolik rausgenommen wurde und was weiß ich nicht. Und das kam dann als ab 16 raus. Und selbst diese Version wurde dann indiziert. Das heißt, sie haben extra eine Version angefertigt für den deutschen Markt. Und selbst die wurde dann praktisch, durfte nicht mehr frei im Laden verkauft werden. Wie gesagt, unter der Ladentheke, wenn du hingegangen bist, hast gesagt, hey, hier ist mein Ausweis, ich bin über 18, ich hätte gern Return to Castle Wolfenstein, deutsche Version. Dann hieß es, ja, hier, bitteschön, kannst du kaufen. Passt, ich habe es unter der Ladentheke. Aber das Ding ist ja, dass es extrem unattraktiv ist für Mediamarkt oder was weiß ich nicht. Weil du kaufst ja kein Produkt ein, was du nicht ausstellen darfst in deinem Laden. Beziehungsweise, also das waren dann meistens so Spezialläden. Da gab es am Ostbahnhof so einen kleinen PC-Laden, PC Fun, ziemlich legendär war der. Da hast du auch wirklich alles bekommen. Kleine Randnotiz, da bin ich auch mal mit meinem Nachbarn und einem anderen Nachbarn, also der Nachbar, der immer alles haben durfte und irgendwie immer Geld hatte. Und einem anderen Nachbar sind wir zum PC Fun gefahren, als Max Payne rauskam. Und ich glaube, das wurde eben auch indiziert. Und wir waren irgendwie so 15, ich war 14, so irgendwie Stimmbruchalter. Sind dann zum PC-Fun hin und so, hallo, wir wollen Max Payne kaufen. Der Typ halt so, ja klar, hier Jungs, hier ist es, hier ungeschnittene Fassung, bitteschön, englische Fassung oder amerikanische, was weiß ich nicht. Und ja, sind wir damit halt zu ihm gefahren nach Hause und haben das halt installiert und gespielt. das war schon, ja, andere Zeit, also ich glaube, damals wärst du auch schon wahrscheinlich in den Knast gewandert dafür. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall war das nicht legal, was der Typ da gemacht hat. Offensichtlich noch keinen oder kaum einen Harmsack und Spiele kaufen, die halt indiziert wurden. Ja. Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist heute unvorstellbar. Also diese ganzen kleinen Läden gibt es ja nicht mehr. Und ich meine, der ganze Verkauf findet ja übers Internet statt. Und Valve ist, ja genau, also da kommen wir auch zum Thema, ne? Also du kannst RTCW nach wie vor nicht kaufen, es ist immer noch indiziert. Ach ja, und der Hammer kommt noch, ich glaube RTCW, also lehne ich mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, ich glaube die Version wurde sogar auch noch beschlagnahmt. Also Indizierung ist nochmal praktisch die Vorstufe, nicht mehr frei im Laden verkaufen, nicht mehr frei bewerbbar, aber eben noch kaufbar und Besitz ist okay. So, aber beschlagnahmt heißt wirklich, du darfst es nicht mehr unter der Ladentheke verkaufen. Ich glaube, da war irgendwas. Kann das sein? Also ich weiß, dass ich drüber reden darf, weil die GameStar hat vor Jahren mal ein Video darüber gemacht. als Wolfenstein damals dieses 2D-Spiel vom Index runtergekommen ist und also wirklich dieses krude, keine Ahnung, für den Apple II oder was, dieses Spiel. Ja, und da reden sie eben auch über, weiß ich, dass sie über RTCW geredet haben. Anyway, ich wollte das spielen und ich war völlig, denk mir, ja gut, ich hab das Spiel nicht, weil es gibt einen coolen Source-Port, also zwei eigentlich. IO-RTCW und Real-RTCW. Beides auf GitHub, kann man sich beides ziehen, beides kompiliert ohne Anstand. Hab's unter Mac und Linux probiert. Mein Windows-Rechner habe ich schon lange nicht mehr angemacht, muss ich mal wieder. Tut mir leid. Du hast halt Windows drauf, Arschloch. Was? Oh, ich muss, glaube ich, bei Apple mal diese Unbedenklichkeitszertifizierung ändern, in dass dieser Podcast hier da ab 18 ist. Ich glaube, hier rede ich über indizierte Spiele und Schimpfwörter. Ja, gut, wo waren wir? Apple Podcast, genau, Windows, genau, kompiliert. Und habe es eben dann gespielt. Und jetzt könnt ihr euch fragen, weil, also, Moment. Der Reihe nach, Michi, der Reihe nach. Mein Gott, ich springe schon wieder mit den Gedanken. Es tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ja gut, ich weiß, ich habe das Spiel nicht. Du brauchst ja trotzdem noch die Game-Daten. Also das Spiel ist zwar, die Engine ist Open Source und alles und der Game-Code, aber halt die Assets nicht, wie es halt so bei allen id-Software-Spielen ist, ja. Oder halt id-Tech-Engines bis id-Tech 4. Und dann gehe ich auf GOG und denke mir, also gut, auf goodoldgames.com. Und denke mir, ja gut, dann kaufe ich mir halt das Spiel. Das alte Spiel wird jetzt nicht mehr so teuer sein. Denke ich mir, ja, nicht gefunden. So. Dann gehe ich auf Steam, ja, nicht gefunden. Und dann gehe ich mit einem VPN rein und dann gibt es das Spiel dort. Und dann schaue ich nach. Oh, es ist immer noch indiziert. Okay, du kannst es in Deutschland nicht kaufen. Das Problem ist, also hier gleich eine Warnung, wenn ihr versucht, über VPN, über Steam dann rein, also euch eure Location zu ändern. Oh, Steam checkt das in den meisten Fällen, glaube ich, und könnt, also der Fahrt, lauft ihr Gefahr, gebannt zu werden mit eurem Steam-Account und das will man nicht. Also das habe ich dann nicht riskiert. Ich habe mir dann eine Sicherungskopie besorgt. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir die Game-Daten besorgt und man kann das Spiel immer noch gut spielen. Also nicht nur gut, es ist immer noch ein hervorragendes Spiel. Und das ist das erste Mal übrigens, dass ich den Singleplayer wirklich spiele. Geil, ist wirklich cool, macht voll Spaß. Und Real RTCW hat noch ein paar so, ja, grafische Features, Bloom und so hinzugefügt. Das finde ich jetzt gar nicht so geil. Wer das mag, klar, kann man einstellen, aber man kann es eben auch ausschalten. Aber das ist wirklich, es fühlt sich an wie ein modernes Spiel. Also klar, die Grafik ist natürlich jetzt nicht mehr so der Hammer, so, aber also ich finde ausreichend für eine gute Immersion. Also es macht immer noch Spaß. Genau, und da kommen wir mal kurz zurück zu meinem Kumpel, der neulich da war und mit dem ich über RTCW geredet habe, weil ich habe halt zu ihm gesagt, mir hat das nie so zugesagt, ehrlich gesagt, also weil wir haben dann auch über die neueren Wolfenstein-Spiele gespielt. Ich habe gesagt, ich fand das Spiel gut, aber ich habe es irgendwann abgebrochen, weil es war mir tatsächlich zu viel Geballer auf Menschen. Und irgendwie, das ist so ein Ding, ich komme damit nicht so gut klar. Also ich finde das schon lustig so, ich mag Shooter. Witzigerweise geht Counter-Strike, kann ich stundenlang spielen, da habe ich kein Problem mit, aber gerade wenn es so irgendwie so in diese Richtung Militär geht, das ist mir dann, obwohl Wolfenstein ja komplett drüber ist, also es ist ja so mit Nazi-Zombie-Soldaten und keine Ahnung, es ist ja komplett abgedreht, also so ein bisschen übernatürlich wie auch Indiana Jones und so. Mir irgendwann reicht es mir dann, also ich brauche da immer ein bisschen Pause, ich mag das tatsächlich gar nicht so gern. Bin ja auch jemand, ich bin ja mit Adventure-Spielen, mit so diesen langsamen Puzzle-Games groß geworden und irgendwie ist es noch mehr, glaube ich, die Art von Spiel, die ich gerne konsumiere, das sind irgendwie ruhigere Sachen. Ich mag halt Shooter vor allem aus technischer Perspektive, ich schaue mir dann immer an, wie gut ist die Collision Detection und versucht dann immer Bugs zu finden und durch Wände zu glitschen und was weiß ich nicht und halt rauszufinden, wie sie die Dinge gemacht haben. Das finde ich halt mega. So 3D-Engines finde ich einfach ultra faszinierend. Und genau, mein Kumpel Tobi eben hat dann gemeint, mit dem ich übrigens auch einen Podcast habe, an dieser Stelle mal verwiesen an den Technosophencast, mal kurz ein Shoutout. Wir werden bald die zweite Folge aufnehmen. Ich hoffe noch in diesem Jahr. Dass er gemeint hat, ja, also irgendwie, damit hat er jetzt so keine Probleme. Und das kommt vielleicht so ein bisschen durch, er hat so eine komische ja, Militärwaffenfaszination irgendwie. Der ist überhaupt kein, im echten Leben überhaupt kein Waffennah oder so, im Gegenteil. Und total friedfertig, ne? Das würde ich gerne mal noch weiter mit ihm eigentlich eruieren, weil das ein spannendes Thema ist. Und das sind so Waffen und Gewalt in nicht nur in Videospielen, sondern eben auch in Film und Büchern und so weiter. Und ich wette, das gibt's schon von Leuten, die viel mehr Ahnung haben als ich. Irgendwie wurde das schon niedergeschrieben, wie das denn mit unserer Psychologie oder mit unseren Emotionen oder was weiß ich nicht zusammenhängt. Ich mag ja auch Indiana Jones, also ich liebe die Indiana Jones Filme, allein schon vor allem eben den ersten und den dritten Teil. Ich mag den zweiten auch, aber Achtung, warum mag ich den zweiten nicht so gern? Da kommen halt keine Nazis vor. Und ich finde das so witzig, wie halt die Nazis auch also tatsächlich in amerikanischer Popkultur oft dargestellt werden. So ein bisschen so drüber irgendwie und haben dann immer so lustige Namen in Indiana Jones and the Fate of Atlantis zum Beispiel in diesem Videospiel, in dem Adventure Game. Da heißt ja einer der Widersacher Klaus Kerner. Ich finde das einfach so lustig. Und die haben dann auch, sind dann immer so große, blonde Leute mit so kalten, blauen Augen. Und das ist einfach witzig, ja. Und dann kriegen die natürlich immer ordentlich auf den Sack. Das ist einfach geil. Das ist einfach wirklich lustig. Aber ich finde es irgendwie interessant, wie tatsächlich die Realität oder diese Gewalt in Popkultur immer irgendwie so vertreten ist. Dieser Konflikt, ja. Und das ist ja auch das ich hatte mal eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter Bild und Ton und da hatten wir eben auch so einen, ja, Drehbuchkurs und da wurde uns dann eben auch eingebläut, ja, also eine Szene, wenn ich eine Szene drehe, in der es keinen Konflikt gibt, dann kann ich die auch rauslassen. Ich brauche immer eine Art Konflikt irgendwie. Könnte man sich auch fragen, ja, warum ist es so? Was turnt uns denn so an Konflikt? Warum schauen wir dem gerne zu? Warum erleben wir das gerne nach, so in Medien? Weil ich bin definitiv jemand, ich spiele zwar gerne irgendwie schon Shooter auch, aber glaub mir, ich bin der Letzte, den du irgendwie an der Front im Krieg haben willst. Ich würde mir einscheißen und die Hose machen und wahrscheinlich irgendwie eine Panikattacke bekommen. Ich kriege so schon Panikattacken in der U-Bahn, ja, wenn zu viele Leute da sind. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich finde, wir haben ja irgendwie jetzt da genug von. Das ist eine spannende Frage. Okay, ich drehe mich jetzt gerade im Kreis, glaube ich. Auf was ich schon noch raus wollte, ich frage mich dann aber trotzdem manchmal, muss das sein, so diese Gewaltdarstellung in Film und Videospielen? Ist das unbedingt nötig? Weil es ist ja schon auch in Wolfenstein, also in RTCW, es wurde ja dann eben auch indiziert, kann ich ja noch dazu sagen, die Version, wo sie die ganzen Hakenkreuze rausgenommen haben, wurde es ja dann trotzdem nochmal indiziert, weil immer noch zu viel Gewalt drin war. Und das ist schon brutal, das Spiel, das muss man schon sagen. Also spratzt ordentlich Blut und irgendwie liegen teilweise Körperteile rum in so Cutscenes. Und die Frage ist, und das ist ja dann irgendwie aus so einer Perspektive, wenn es so drüber ist, ja, ist es halt irgendwie witzig, muss ich halt einfach sagen, weil es einfach so, das ist einfach so quatschig. So diese verrückten Doktoren und diese überdrehten Charaktere in dem Spiel, das ist einfach irgendwie lustig. Und ich bin ganz ehrlich, würde ich ein Spiel machen, ich würde es auch machen, ich würde es einfach komplett überdrehen. Das macht, weil es einfach als Entwickler macht es Spaß. Ja, aber trotzdem, ist irgendwie eine spannende Frage. Muss das unbedingt sein? Das kann man sich wirklich mal hinterfragen. Okay. Puh, ja. Jetzt aber noch mal vielleicht zum Code, weil ich habe natürlich dann reingeschaut. Ich habe ja den gebaut eben auf Linux und Mac und habe dann mal in den Code von RTCW, speziell in Real RTCW, reingeschaut. Und holy shit. Es basiert ja auf der Quake 3, Attack 3 Engine. Der Code ist richtig tight. Was meine ich damit? Der ist so fokussiert auf das, was gebraucht wird. Ist unfassbar. Das ist echt cool. Und du kannst da reingehen in die Files und durchscrollen und du kannst es lesen. Es ist ist alles in C geschrieben, aber du kannst es wirklich, das ist kein crazy C. Viele Leute denken ja, oh, ist in C, oh Gott, jetzt ist Low-Level-Pointer-Gedöns angesagt. Ich meine, ja, klar kommen Pointer vor, so, aber es ist irgendwie alles klar benannt. Die Typen sind klar benannt, du findest alles schnell und dadurch, dass es halt keine, das ist ja genau das Problem auch, was ich oft habe mit Vererbung und so. Dadurch, dass es keine verrückten Vererbungsstrukturen gibt, hangelt man sich nicht durch Layer von Vererbungsbäumen. Ja, also du bist da nicht irgendwie in der Factory-Klasse drin und dann musst du von der Factory, die ist irgendwie abgeleitet von der ABC, also von Abstract Base Class und dann ist da nochmal ein Interface und da nochmal was. Nee, es ist einfach alles da, wo es sein soll und du kannst einfach die Datenstrukturen immer gleich sehen, ja, was denn da drin ist. Und klar, da ist nicht so eine Typsicherheit drin, das sehe ich, da wird auch, ich habe schon gesehen, da ist dann ein Integer einfach als Handle, das ist einfach ein reiner Int, das heißt, du könntest dem praktischen Handle das überschreiben, der Compiler würde nicht meckern, wisst ihr, was ich meine? Also das ist so ein bisschen, ja, sehr, sehr roh teilweise, aber zumindest ist dann in der Datenstruktur dahinter ein Kommentar, hey, bitte das nicht auf Null setzen oder hier das da aus dem und dem Grund. Also es ist relativ klar eigentlich. Wenn man im Zweifel schaut man sich halt die Datenstruktur an und dann weiß man schon, was Phase ist. Ich weiß manchmal gar nicht so, ob das so sinnvoll ist, praktisch in der Klasse immer alles private zu machen und alles über Getter und Setter. Also das sowieso nicht, wenn es wirklich nur Daten sind, die gesetzt werden, geschrieben und gelesen werden sollen, müssen, können, dann vergiss Getter und Setter, das ist einfach Bullshit. Greif einfach auf die Variable oder auf die Member-Variable direkt zu. Wenn irgendwie komplexere Logik erforderlich dann ist, dann macht es schon Sinn. Ja, fand ich irgendwie wieder beeindruckend, dass das als purer C-Call und irgendwie ist, ich weiß nicht, weil ich wieder so viel über C++ gelesen habe und gerade meine eigene meinen generischen Hash-Container bau und generische Hash-Map mit Templates und templatisierte dynamische Array, also Array-List habe ich es genannt. Ja, das ist irgendwie, finde ich irgendwie spannend, dass die in der Lage waren, so tighten Code zu schreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da komme ich mir schon mal ein bisschen dumm vor. Macht mir diese ganzen crazy Features von C++ mit Move-Konstruktor und was weiß ich nicht und dann schaust du dir Return to Castle Wolfenstein in den Code rein, läuft perfekt, ja, auf modernen Systemen, auf allen kompiliert, überall anstandslos und der Code ist einfach komplett straightforward. Ach ja, im kommenden Semester mache ich ja Tutor für Games Engineering und ich habe das jetzt dem Prof oder dem Dozenten gesagt, besser gesagt, dass ich mir das mal angeschaut habe und der hat auch gemeint, ja, hey, wenn es irgendwie gut modbar ist sozusagen, dann können wir das ja vorschlagen, Return to Castle Wolfenstein, die Engine, als Projekt sozusagen für Studis, die Bock haben drauf. Das finde ich super, den Gedanken. Deshalb grabe ich mich da heute mal ein bisschen mehr drin ein und versuche halt ein Starter-Pack zu bauen. Also das Ding ist, ich müsste ja dann Assets erstellen, die nicht RTCW sind, weil, wie gesagt, indiziert und es wäre nicht ganz legal, ne? Kopiergeschützte Daten den Studis auszuhändigen. So. Wie ist das eigentlich für Research- oder für Studi-Projekte? Wäre das erlaubt, praktisch Game-Daten, also sagen wir mal von einem nicht indizierten Spiel, Game-Daten rauszugeben? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht auch schon. Weil im universitären Raum für sozusagen Forschungszwecke, da sind die Bestimmungen ja immer so ein bisschen so Fair Use, es wird da immer ein bisschen anders interpretiert, glaube ich. Also da ist es ja auch so, dass man sich für eigene Abgaben, darfst du dir ja auch aus Büchern Bilder rauskopieren und was weiß ich nicht alles. Du musst halt nur die Quelle nennen, ja. Das ist natürlich wichtig, klar. Aber ansonsten ist es ja, wenn das so intern universitären Bereich bleibt, ist es ja okay. Das würde mich mal interessieren. Weil ich habe schon gesehen, das Modellformat ist so ein bisschen weird in RTCW. Weil die Modelle werden zusammengesetzt irgendwie aus dem Kopf, dem Körper und dem Helm, also oder auch Backpack, also es gibt so Attachments und diese ganzen Modelle referenzieren sich dann gegenseitig und das sind einfach viele Daten, die da dann praktisch, ja, also ein Modell ist nicht nur irgendwie, weiß nicht, die Dreiecke und ein Animationsfile, so ist es ja in Jedi Outcast, nutzt ja auch die Attack 3 Engine. Da ist es ja so gelöst, nutzt dann, die haben das Ghoul 2 genannt, das Modellformat. Und da ist es einfach ein Modell, also ein Modelfile, GLM, oder? Heißt es GLM? Und ein GLA-File. Also für Animation und einmal für Model, gibt halt zwei Files. Und das ist einfach anders in RTCW, es scheint ein bisschen komplizierter zu sein. Und habe ich schon geschaut, es gibt halt auch Importer und Export für Blender, aber nur für Blender 2.7 und 2.8. Und inzwischen ist man ja bei Blender 4.5, glaube ich. Und ich will den Leuten jetzt auch nicht sagen, hey, ihr müsst aber diese veraltete Blender-Version nehmen. Also mindestens 3.x würde ich schon auch präferieren. Also hätte ich nämlich, ich glaube, da hat sich schon einiges getan von der UI. Und ich kenne mich halt mit diesem Blender 2.x nicht aus. Ich fand Blender ehrlich gesagt erst ab Version 3 richtig geil. Also für mich war davor natürlich auch schon gut. Aber von der UI irgendwie, ich bin dann erst wirklich mit 3.x bin ich drauf hängen geblieben. Da fand ich es dann richtig gut. Und ja, also da kann ich halt dann auch erst Support geben ab der Version. Darum geht es halt auch. Ja, muss ich mir mal anschauen. Eventuell gibt es ja Alternative in den Sourceports, alternative Modellformate. Aber es wäre natürlich wichtig, da auch Content einfach zu erstellen. Wenn die Leute da irgendwie eine Woche lang erstmal irgendwelche Dateien rumschubsen müssen und sich erst irgendwie richtig viele Tools bauen müssen. Ich meine, das wäre natürlich auch eine Sache, dass man sagt, okay, wir haben halt die Engine erweitert um ein Modellformat oder wir haben uns ein Tooling gebaut, dass man besser praktisch wieder Modelle bauen kann. Das würde tatsächlich, fände ich, auch schon ein gutes Projekt. Ja. Das heißt ja immerhin Games Engineering. Das sind so meine Gedanken. Holy shit, was war denn das für eine Folge? Crazy. Okay. Jetzt ist schon wieder so lang geworden. Ich wollte eigentlich heute mal ein bisschen kürzer treten, weil die letzte Folge schon so lang war. Aber es ist halt so. Manchmal go with the flow. Ja, so ist es halt. Okay, Leute, ich entlasse euch mal in den Rest der Woche. Macht's gut und haut rein. Wir sprechen uns, hören uns das nächste Mal. Ach ja, ein paar Leute haben mir über Discord geschrieben tatsächlich, die nicht deutschsprachig aufgewachsen sind und haben gemeint, also ein Japaner, Grüße gehen raus an der Stelle, danke für die Nachricht. Ich glaube aus Osaka, hat mir geschrieben, dass er, also ich bin ja auch im Discord auf so Quake-Modding Channels und so. Irgendwie hat da eine Person meinen Podcast gefunden. Ich weiß auch nicht genau. Anyway, auf jeden Fall, oder über meinen YouTube-Kanal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die Person mir geschrieben aus Japan, dass sie den Podcast nutzt, um auch Deutsch zu lernen. ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ja, vielen Dank. ich sag mal so, es ist halt, sag ich mal, in Anführungsstrichen echtes Deutsch. Im Sinne von, da ist nichts irgendwie geschönigt, das ist halt praktisch geschönigt. Ist halt nicht wie in einem Deutsch, auf einer Deutsch-Lern-CD. Hallo. Hallo, Herr Schubert. Wie war Ihr Tag? Sehr gut. Ich lese jetzt eine Zeitung. Oh, ja. Was steht denn heute so drin? Ah, nee, das war schon, was steht denn heute so drin? Wäre schon wieder zu umgangssprachlich, ne? Was wird denn über das Wetter geschrieben? Frau, was ist denn ein typisch deutscher Name? Frau Knödel. Ach so, das ist übrigens auch geil, was ich auch lustig finde, in diesen ganzen, so in der, auch in Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wenn man das eben in der Originalversion spielt, also auf Amerika, also US, Englisch, Amerikanisch. Dann, oder ja, Englisch halt, mein Gott, Michi, dann haben die Deutschen auch dann, also da gibt es dann so lustige Bezeichnungen für bestimmte Dinge, so Rumsdums, Schnitzel geblieben, einfach Krautempfänger oder irgendwie sowas, ja. Also so deutsch klingende Wörter, die einfach möglichst deutsch klingen, aber irgendwie gar keinen Sinn machen. Und ja, das ist einfach witzig. Okay, also genau, nochmal Grüße nach Japan. Geil ist es in Japan. Ich war mal 2015 da. Ich hoffe, irgendwann mal schaffe ich es wieder hin. Mega Essen, mega Land, taugt mir. Richtig gut. Kriegt von mir 11 out of 10, ohne Scheiß. Ah, Japan ist geil, Mann. Japan ist einfach geil. Kann ich nicht anders sagen. Hat geile Natur, Hammer Natur, wirklich Hammer. Gut funktionierendes Zugsystem, ich liebe es. Ich liebe es, es ist so gut. Coole Menschen, super hilfsbereit, geiles Essen, Mann, ich liebe Essen. Ich glaube, in meiner Hierarchie von Dingen auf dieser Welt, die ich richtig nice finde, Familie, Freunde, Essen. Familie, Freunde, Essen, also Familie und Freunde teilweise sogar auf einer Ebene, weil ich habe Freunde, die ich so als Familie bezeichnen würde. Ihr wisst schon, habt ihr hoffentlich auch, ist geil. Familie, Freunde, dann kommt danach gleich Essen. Dann kommt echt länger nichts, dann kommt Computer, würde ich sagen. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Ich habe großen Respekt auch vor Leuten, die einfach sich mit Essen gut auskennen. Ich kenne mich gar nicht so gut aus. Ich kenne mich nur gut aus, weil ich viel probiert habe. Ich probiere halt alles. Ich bin zum Glück Allesesser. Mir kann man alles geben. Und selbst Dinge, die mir nicht schmecken, würde ich essen. Einfach nur, weil ich vielleicht denke, ja, es ist halt Essen. Und man schmeißt Essen nicht weg. Ich habe immer die Reste gegessen in Hongkong von Kollegen, wenn die nicht mehr konnten oder es ihnen nicht geschmeckt hat, habe ich immer die Reste aufgegessen. Und eine Freundin von mir hat dann gemeint, Michael is a human trash can. Das war auch so ein, ja, also ich habe es als Lob empfunden. Ich bin ganz ehrlich, ich fand's geil. Fand ich lustig. Naja, okay, Leute, macht's gut. Ich bin jetzt hier im Aufnahmeding bei einer Stunde, eine Minute. Wird wahrscheinlich ein bisschen weniger, die ganzen Amps rauszuschneiden und so. Oh fuck, das wird wieder viel Arbeit. Ja, ja. Ja, macht's gut. Haut rein. Schaut euch mal RTCW an, den Source Code. Ist cool. Macht richtig Bock. Da kriege ich immer gute Laune, wenn ich schön Source Code lese. Bin ich ganz ehrlich. Bin ich motiviert. Denke ich irgendwie wieder, mein Leben hat einen Sinn. Nee, Schmarrn, so ist es auch nicht, um Gottes Willen. Aber ich sag mal so, lass mich anders formulieren. Da habe ich mir das Gefühl, cool, irgendwie, ich mache schon das Richtige. Das gibt mir irgendwie, ja, es gibt mir irgendwie was, ich weiß nicht. Okay, jetzt aber wirklich, ich kann gar nicht aufhören heute. Wahnsinn, ich bin on fire. Woo! Okay, ciao, servus.